Sie hören jetzt SWR1 Leute als Podcast mit Nicole Köster.
SWR1 Leute, heute Vormittag mit Leon Winscheid, Wirtschaftspsychologe. Einen schönen guten Morgen.
Hallo, moin.
Wann haben Sie zuletzt aus dem Telefonbuch Nummern vorgelesen?
Ich weiß, worauf Sie hinaus wollen, auf die Langeweile. Und ich habe tatsächlich, wie die meisten, wahrscheinlich viel zu wenig. Also es ist schon was her, aber ich habe es tatsächlich mal gemacht.
Ja, Sie behaupten nämlich, das ist total gut und fördert die Kreativität. Müssen Sie kurz erklären, warum?
Also in unserem Kopf passiert nichts ohne Grund. Das passt aber heute oft nicht mehr zu dem, was wir so wahrnehmen. Und Langeweile ist ein Gefühl, das ich persönlich komplett aus meiner Kindheit in den 90ern kenne. Wenn der Bus 5 Minuten Verspätung hatte oder mal eine Viertelstunde beim Arzt saß oder auch so ein verregneter Sonntagnachmittag ohne Freunde. Das waren alles Momente, in denen ich mich gelangweilt habe. Und mittlerweile ist es so, dass wenn am Horizont meiner Gedanken das kleinste Wölkchen Langeweile aufzieht, dann mache ich sofort was. Ich zücke mein Smartphone und das, glaube ich, machen ganz viele so. Und damit blasen wir die Langeweile weg. Dabei ist das ein ganz wichtiges Gefühl, was ich gerade sagte. Eben das, was in unserem Kopf stattfindet, passiert da nicht ohne Grund. Und die Langeweile hat eine ganz wichtige Funktion, nämlich, dass sie uns wieder ein bisschen erdet, in Richtungen bringt, die wir vorher vielleicht übersehen hätten.
Ja, und damit haben Sie sich ganz intensiv befasst und auch geforscht. Sie haben Psychologie studiert. Sie wurden dann vor 4 Jahren einer größeren Öffentlichkeit bekannt, als Sie bei Günther Jauch die Millionen gewonnen hatten. Hatten Sie sich gelangweilt und sind deswegen zu Jauch gegangen?
Tatsächlich ein bisschen. Ich hatte in der Sommerzeit in 2015 Zeit während meiner Promotion, weil ich da warten musste auf bestimmte Rückmeldungen und habe gedacht, komm, du nutzt die 3 Monate und bereitest dich auf Wer wird Millionär vor, weil mir klar war, ich weiß nicht genug, um da so zu bestehen oder mich zumindest nicht zu blamieren, und habe dann wirklich 10 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche gelernt. Wikipedia-Listen, Atlanten, Duden, Fremdwörter-Duden und so weiter und mich dann dort in diese Arena begeben. Nie mit dem Anspruch, die Millionen zu gewinnen, überhaupt nicht. Ich dachte immer, wenn ich bis 1000 Euro ohne Joker komme, dann wird es zumindest nicht ganz peinlich, dass es dann so lief. Ja, das war.
Ist ja auch vielleicht
auch
entspannter,
Glück.
Mit der Einstellung ranzugehen. Ich will erstmal nicht und dann ist man selber überrascht, dass es
also
klappt, oder?
Also auf jeden Fall. Ich glaube, wer da zu vermessen, also es wäre ja auch vermessen, da gehört so viel Glück dazu. Wenn man eine Frage nicht weiß, da kann man auch so viel gelernt haben. Das Spektrum an möglichen Fragen ist ja unglaublich breit. Dann schafft man es nicht. Und es kam irgendwie alles zusammen. Im Jauch hat die Chemie gestimmt, die Vorbereitung hat mir bei mindestens 1,5 Fragen geholfen und dann am Ende das Glück.
Ja, und der Jauch kam dann auch noch vorbei, weil sie nämlich den Deal hatten, ich kaufe ein Schiff von der Million und nenne es MS Günther. Und sie haben aber nicht nur ein Schiff gekauft, sondern auch ein Haus und sind jetzt Unternehmer, denn ihr Büro haben sie in diesem Haus auch. Heißt also, die nächste Million haben sie schon?
Nee, und also wenn mir dieses Geld eine Sache gezeigt hat, dann, dass das mit der Million ein unglaublicher Luxus ist. Es nimmt einem ganz viel Angst. Das war für mich ein ganz wichtiger Moment zu sagen, ich traue mich jetzt, mich selbstständig zu machen. Aber im Rückblick war das auch eigentlich das Beste an dem Geld, denn ich hätte dieses Geld niemals gebraucht, um die Firma zu gründen. Das Schiff hat nur einen Bruchteil gekostet. Gut, das Büro hätten wir auch in einem anderen Haus machen können. Und ohne die Kohle hätte ich aber den Mut nicht gehabt. Und dass jetzt noch 1 Million her müsste, nee, brauche ich nicht, weil jetzt habe ich genug Mut.
Als was für ein Unternehmer bezeichnen Sie sich denn selbst?
Boah, also Eventmanagement machen wir in Münster auf diesem Schiff. Wir haben 35 Sorten verschiedener Events, ein Team aus über 30 Köpfen. Also das ist wirklich eine kleine Firma geworden. Und ansonsten würde ich aber doch sagen, dass ich Psychologe bin und ein bisschen auch Autor, weil ich viel schreibe in verschiedenen Outlets. Und dann, ja, ist das zwar immer ein bisschen schwierig zu fassen, was denn jetzt, kann man nicht so in einem Wort sagen, wie Lehrer, meine Eltern sind Lehrer, aber Psychologe, Autor und Eventmanager, vielleicht passt das.
Ja, das kann alles rauskommen bei einem Lehrerkind. Und jetzt auch unterwegs mit Altes Hirn, Neue Welt, Psychologie live. Ich habe noch nicht ganz raus den Titel, aber Sie können mir da weiterhelfen. Und das ist das Bühnenprogramm. Ich glaube, im Herbst vergangenen Jahres hatten Sie Premiere damit. Wie war es denn, das erste Mal mit so einem dicken Programm auf der Bühne zu stehen?
Total aufregend und gleichzeitig super dankbar, weil es war sofort ausverkauft, was mich riesig gefreut hatte. Das heißt, es war nicht so, dass man dann da sitzt und es klatschen hallend die Mutter und 3 andere Leute, sondern es war wirklich was los, was mir gezeigt hat, dass die Leute sich für Psychologie scheinbar interessieren. Und ich frage immer am Anfang, wer war denn schon mal beim Psychologen? Und da melden sich dann immer erschreckend wenige. Manche trauen sich vielleicht auch nicht, aber mein Ende ist dann, dass die Leute von mir gebeten werden, dass, wenn sie das nächste Mal gefragt werden, ob sie schon mal beim Psychologen waren, sie entschieden ja sagen, denn sie waren ja dann bei mir zum ersten Mal beim Psychologen zum Großteil.
Also stellen Sie tatsächlich auch noch ein Tabuthema Psychologie fest, oder?
Vollkommen, vollkommen. Also wenn man sich mal vor Augen führt, wie selbstverständlich das ist, ich falle die Kellertreppe runter, breche mir ein Bein, ich gehe natürlich ins Krankenhaus, ich setze mich nicht aufs Sofa, lege eine Decke drüber und wenn der Rest der Family nach Hause kommt, tue ich so, als wäre nichts. Wenn ich eine Depression habe, eine Angststörung oder vielleicht sogar eine Sucht, eine Alkoholsucht, dann ist es ganz oft so, dass die Leute alleine schon die Diagnose scheuen und sich deswegen keine Hilfe holen oder wenn sie dann die Diagnose haben, versuchen, das Ganze geheim zu halten, Aus gutem Grund, denn viel zu oft wird man dann stigmatisiert, man kriegt den Stempel psychisch krank aufgedrückt und ist raus aus der Gesellschaft.
Sie haben Ihren Doktor in Psychologie gemacht. Gab es bei Ihnen so einen Auslöser, der Sie überhaupt zu dem Thema gebracht hat? Irgendeine schwere Kindheit oder was kann man da rein interpretieren? Gibt es ja so oft.
Ich habe ein wirtschaftspsychologisches Thema gemacht, aber tatsächlich an einem BWL-Lehrstuhl, weil mich ein anderes Thema, was psychologisch ist, sehr umtrieb, aber eben doch bei der Wirtschaftswissenschaft angelagert war, und zwar Frauen in Top-Führungspositionen. Also mich interessieren eigentlich immer eben die modernen Phänomene und dann, wie unser Hirn denn dahin kommt, diese ganzen Irrungen und Wirrungen, die wir in der Welt erleben, zu fabrizieren.
So viel Forschungsfeld hatten Sie dann nicht, ne?
Nee, so viel dann auch nicht.
Also was ist dann so Ihre These gewesen, wenn Sie gesagt haben, die Frauen in Führungspositionen, was wollten Sie da rauskriegen?
Wir haben mehr die Thomas oder Michael heißen in den Top-Führungsgremien der größten deutschen Firmen, als es da überhaupt Frauen gibt. Das heißt, wir haben erstmal einen absoluten Missstand, weil die Gesellschaft besteht in Deutschland nun mal ungefähr 50-50 aus Männern und Frauen. Die Frauen kommen nicht nach oben. Mich hat interessiert einerseits, woran liegt das, aber dann vor allem auch, wie kommen Unternehmen an, denen das offensichtlich egal ist, wo sich also ein komplett männlicher Vorstand hinstellt und sagt, ja, wir finden Geschlechtervielfalt gut, aber so wirklich tun wir hier nichts. Liebe Arbeitnehmer, kommt doch trotzdem weiter zu uns. Und da konnten wir eben zeigen, dass das als eine so massive Lüge dieser Unternehmen wahrgenommen wird und das Thema Geschlechtervielfalt den Leuten, sowohl Männern als auch Frauen, aber extrem wichtig ist und diese Unternehmen nicht mehr attraktiv sind.
Aber braucht es für einen gesellschaftlichen Wandel nicht einfach auch Zeit? Ist das nicht ein ganz normales psychologisches Phänomen, dass sowas nicht von heute auf morgen geht?
Das Problem ist, wir haben jetzt gerade 100 Jahre Frauenwahlrecht gehabt, 2018. Wir diskutieren das Thema Geschlechtervielfalt, also aber mindestens schon seit 30, 40 Jahren in Deutschland. Jetzt haben Ökonomen ausgerechnet, wenn es so weitergeht wie bisher, dann brauchen wir noch etwas über 200 Jahre, bis das da oben normal ist, dass da Männer und Frauen sind. Das heißt, für unser Hirn, damit sich Normen verschieben, braucht es so unfassbar lange, dass ich sage, diese lange Zeit möchte ich eigentlich nicht mehr irgendwem einräumen. Weshalb ich zum Beispiel für die Frauenquote bin, auch wenn das kein schönes Mittel ist und eins, wo ich verstehe, dass es da viel Kontroverse drum gibt, ist es, glaube ich, die einzige Lösung, das wirklich Veränderung bringen wird.
Sind Sie ein Feminist?
Wahrscheinlich schon.
Woran erkennen Sie einen Lügner?
Man denkt immer, die Lügner, die gucken dann nach links oben oder fangen an, ganz hell und hoch zu reden. Aber tatsächlich ist für mich viel wichtiger, sich vorzustellen, wenn ich lüge und ich bin unerfahren im Lügen, dann ist mein Hirn auf Hochtouren und da passieren Fehler. Und nach diesen Fehlern muss man suchen. Also man versucht, die Person, die einem eine Lügengeschichte erzählt, in Widersprüche zu verwickeln. Denn sie muss das, was sie erzählt, ja erfinden oder zumindest zum Großteil erfinden. Also in den Zeiten springen, immer wieder nachfragen, nach unnötigen Details fragen. All diese Dinge, die man nicht parat hat, wenn man sich nur den groben Überschrift der Lüge überlegt. Hat.
Das heißt, um einen Lügner wirklich zu enttarnen, muss ich ganz viel Fragen stellen.
Absolut. Und vor allem immer in Perspektiven, in Zeiten springen. Wie war das denn mit dem anderen, der noch dabei war? Ne? Was hast du denn davor gedacht? Und so weiter. Und was ich besonders gemein finde, also ein gemeiner Lügenentlarver-Trick, ist, wenn ich eine Sache hinterfrage, die ich eigentlich schon weiß, um zu gucken, wie du dann darauf reagierst. Und wenn dann wieder gelogen wird, dann weiß ich, aha, der ist völlig auf dem Holzweg.
Aber Sie haben gerade ein Stichwort genannt, nämlich nach links oben gucken. Das hat man ja ganz oft behauptet. Warum stimmt das nicht in Sachen Lüge?
Na, bei sowas verlasse ich mich einfach auf die Studien. Also es gibt ganz oft Vorurteile über irgendwelche Dinge, die behauptet werden, die sich dann am Ende als falsch entpuppen. Wir leben in einer Zeit, wo Fake News es so einfach haben, wo Sachen behauptet werden, wo irgendwas, was ein bisschen catchy ist, was so als Überschrift verfängt, dann plötzlich die Runde macht. Und wenn das nicht stimmt, dann ist es einfach falsch. Und diese Sachen sind so eingängig. Man stellt sich das so vor, man guckt immer nach links oben, wenn man lügt, aber in Wirklichkeit Humbug. Allerdings, wenn man selber lügen möchte, muss man wissen, dass das viele denken und sollte dann genau sowas vermeiden.
Aber wofür steht dann dieses nach oben links schauen? Denn das wird in der Wissenschaft ja häufig auch verwendet als Erklärung. Beispielsweise, ich würde Sie nach der Augenfarbe Ihrer Mutter fragen, dann sagt man, dann würden Sie nach links oben schauen.
Aha, da bin ich gespannt, wer das sagt. Mag sein, aber es gibt auch ganz viele Studien, die auf Befunden basieren. Man würde sagen, muss Vorsicht, das ist Homöopathie im besten Fall noch. Vielleicht ist auch einfach nur gelogen. Also das ist mir unbekannt leider.
Wie gehen Sie an Ihr Bühnenprogramm ran? Da steckt ja ganz viel Psychologie drin. Und das unterhaltsam zu erklären, ist ja eine große und schwierige Aufgabe, weil die meisten Dinge in der Psychologie sind sehr komplex.
Also für mich ist immer die Kunst als Wissenschaftler, der ich selber ja auch eine ganze Reihe von Studien machen durfte, mit wirklich tollen Kollegen am Ende doch zu versuchen, das, was wir da rausfinden, an Mann und Frau zu bringen. Denn es hat keinen Sinn aus meiner Sicht, mit der Wissenschaft im Elfenbeinturm zu hocken und dann eben das Ganze nicht nach draußen zu tragen. Weil was man da rausfindet, soll ja hoffentlich für die Gesellschaft irgendwie relevant sein. Und deswegen ist für mich das Wichtigste, dass wenn ich eine hochkomplexe Studie habe, dass ich die so zerbreche, dass ich die so in Bilder und Ideen verpacke, dass jeder, der mit dem Thema noch gar nichts zu tun hatte, am Ende doch die Grundbotschaft verstanden hat. Dabei gilt aber immer, der Inhalt und die Richtigkeit dessen, was ich da erzähle, ist an eins und nicht das, wie ich es rüberbringe.
Können Sie da Ihr Top-Beispiel aus dem Programm rausgreifen?
Mein Top-Beispiel aus dem Programm, wir haben das eben angerissen, ist das Thema mit der Langeweile. Ich mag das total gerne. Da gibt es also ein unglaublich spannendes Experiment. Es geht so, wir haben einen Professor, der bestellt sich eine Gruppe von Studenten als Versuchspersonen. Die kommen also in einen Raum, da steht er dann im weißen Kittel, dann müssen die einen ganzen Haufen von Papieren unterschreiben. Und dann fängt er plötzlich an, den mit einem Stromschockgerät so richtig unangenehme Schocks zu verpassen. Diese Stromschocks sind so unangenehm, dass der Großteil der Studenten nach kürzester Zeit bereit ist, Geld zu bezahlen, um keine weiteren Schocks zu bekommen. So, das war der erste Teil. Ne? Die Studenten haben verstanden, dieses Stromschockgerät tut mir weh, das ist ein richtig mieses Gerät. Jetzt werden die nach Hause geschickt und kommen nach einer gewissen Zeit wieder in denselben Raum, wieder derselbe Professor, und der sagt so, diesmal keine Folter. Das Einzige, was ihr tun müsst, liebe Studenten, ist, euch alleine in diesen leeren Raum, diesen komplett leeren Raum zu setzen und euch 15 Minuten zu langweilen. Die Studenten gehen in den Raum, setzen sich an den Tisch und stellen fest, der Professor hat gelogen. Der Raum ist nicht komplett leer, denn was liegt da blitzend auf dem Tisch? Das Stromschockgerät. Und jetzt gehen über 30% der Frauen, weit über 60% der Männer hin und fangen an, sich in den 15 Minuten selbst zu schocken. Vor lauter Langeweile. Aber eben vor allem, weil sie die Langeweile nicht aushalten können. Ein Mann schockt sich in diesen 15 Minuten 195 Mal. Das muss man sich vorstellen. Und das Fazit der Forscher ist absolut prägnant. Wir haben verlernt, uns zu langweilen. Wir machen heute alles lieber, als Langeweile zu ertragen.
Wir sind überreizt letztendlich.
Wir sind überreizt, ja.
Langeweile ausleben. Wir können vielleicht einfach gleich mal so eine Minute schweigen im Programm und die Langeweile austesten. Ich weiß, meine Chefs werden mich jetzt umbringen, aber wir probieren das einfach gerade mal und machen, liebe Technik, vielleicht einfach mal nur eine halbe Minute nichts.
Eine halbe Minute.
Ja, wie ist das mit der Stille im Radio? Marktlücke. Und das stille Experiment ging gerade etwas schief. Aus dem Grund, weil die Technik mich gerade informiert hat. Nicole, sowas kannst du einfach nicht machen. Denn nach 20 Sekunden Stille, musst du doch wissen hier, startet dann nämlich das Notprogramm. Hätte uns jetzt an dieser Stelle interessiert, wie das Notprogramm klingt. Leon Winscheid, Sie beschäftigen sich auch mit der Stille und der Langeweile. Warum? Wir haben schon geklärt, wir kennen die Langeweile gar nicht mehr. Warum ist sie so wichtig? Wohin könnte uns die Langeweile führen, wenn wir dieses Experiment jetzt gemacht hätten und durchgehalten hätten?
Also die Langeweile erfüllt zwei ganz zentrale Funktionen, und das ist eben mit allen diesen alten Gefühlen, die wir heute kaum noch zulassen, in unserem Kopf so. Nehmen wir mal das Beispiel Schmerz. Also wenn ich mich verletze, dann signalisiert mein Körper mir über den Schmerz, dass etwas nicht stimmt. Über die Langeweile signalisiert mein Kopf mir, dass etwas nicht stimmt. Also Langeweile ist im Grunde genommen wie ein Kompass. Wenn ich mich auf dem Holzweg befinde, wenn ich etwas tue, das mich nicht erfüllt, das mich nicht voranbringt, das mich nicht glücklich macht, dann fühle ich mich gelangweilt. Ersticke ich jetzt die Langeweile im Keim, weil ich sofort Netflix anmache oder mein Handy zücke, dann fehlt mir dieses Korrektiv. Und der zweite ganz wichtige Punkt von Langeweile ist, dass es wirkt wie ein Booster für unsere Kreativität. Also man kriegt so einen richtigen Anschub. Denn die Gedanken kommen wirklich sprichwörtlich in Irrungen und Wirrungen, in Gefilde im Kopf, in die man sonst gar nicht mehr käme. Also Langeweile ist laut Kreativitätstests wirklich förderlich. Leute, die sich erst langweilen und dann eine Kreativitätsaufgabe bekommen, schneiden besser ab.
Haben ja auch viele Künstler in der Musik, die dann sagen, ich musste erst mal runterkommen, mich mit gar nichts beschäftigen. Die gehen dann auf Reisen, suchen sich eine Auszeit. Also wie kann denn im Alltag eine gute Langeweile aussehen? Reichen da schon 10 Minuten hinsetzen, nichts machen?
Also bitte jetzt nicht, liebe Hörerinnen und Hörer, loslaufen und Langeweile aktiv suchen. Das führt zu absurden Ideen. Man kann natürlich sich hinsetzen, wir haben das am Anfang besprochen, und im Telefonbuch Nummern ablesen. Noch viel besser ist es aber, wenn man sich wirklich vergegenwärtigt, dass man Langeweile zulassen muss. Also es kommt auf den Punkt dazwischen an. Sie kommt von alleine und sie geht von alleine. Die Zeit dazwischen, dieses Aushalten, das muss ich mir wieder antrainieren und mir bewusst machen, dass das nichts ist, was sofort weg muss. Schmerzen sind wichtig für den Körper und Langeweile ist wichtig für den Kopf, auch wenn das Gefühl bzw. die Schmerzen jeweils nichts Schönes sind.
Was Kreatives haben Sie denn zuletzt in Ihrer Langeweile entdecken dürfen?
Ich fahre immer ganz viel Bahn, und in der Bahn ist es ja so, dass man gezwungenermaßen oft das Handy eigentlich nur ausmachen kann, weil es keinen Empfang gibt. Und das ist für mich immer so ein Moment, wo ich anfange, ganz viele Gedanken, und dann merke ich auch immer, was da für ein Chaos in meinem Kopf ist, ganz viele Gedanken zu sortieren. Und ich hatte jetzt in letzter Zeit so ein bisschen den Punkt, dass in der Firma sehr vieles super gut funktioniert wegen einem großartigen Team und dass wir neue Impulse brauchten. Und jetzt tüfteln wir an einer ganz neuen Idee, die zumindest bei mir auf so einer langweiligen Bahnfahrt sehr gereift ist.
Und wenn man auf Künstler guckt und auf große Bühnen und man sieht auch, das Digitale kommt immer mehr. Ich will gerade auf einen Punkt hinaus, den haben Sie gerade im Vorgespräch angesprochen. Sie haben sich nämlich einen Song gewünscht, Bruce Springsteen, Streets of Philadelphia, und haben da eine besondere Feststellung gemacht. Vielleicht wollen Sie das gerade mit den SWR1-Hörerinnen und Hörern teilen.
Total gerne. Wir haben am Wochenende bei uns auf der WG-Couch gesessen, wie wir das oft so machen, und sind dann durch diese ganzen Streaming-Dienste geskippt. Und wir stießen auf ein Konzert von Taylor Swift, was schon alleine in diesem Vorschaubild so unglaublich aufregend aussah, dass wir nicht anders konnten, als drauf zu klicken. Und das war eine Bühnenshow in einem Stadion in Dallas, die wirklich von Feuerwerk über riesige LED-Screens mit zig Tänzern, Riesentrommeln und so weiter ein komplettes Feuerwerk im Kopf, glaube ich, auslösen sollte. Und das bei uns aber überhaupt nicht geschafft hat, weil mal abgesehen davon, dass es nicht so wirklich unser Musikgeschmack war, war es halt so, dass es uns so unecht vorkam. Es war irgendwie Fake, der über etwas hinwegtuschen sollte, was gar nicht da war, nämlich irgendwie was Tolles in der Musik und eine Tiefe in dieser Person. Es war alles oberflächlich. Und dann hat ein Kumpel gesagt, nee, wir gehen zu YouTube, bei unserem Fernseher kann man auch YouTube öffnen. Und dann hat er alte Konzerte von Bruce Springsteen angemacht. Der stand auch vor unfassbar vielen Leuten, aber gefühlt alleine mit einem Schlagzeuger und einem Saxophonisten und hat eine Energie ausgestrahlt und irgendwie in seinen Songs auch immer eine Botschaft gehabt, dass ich seitdem einen totalen Over von Streets of Philadelphia habe.
Es braucht eben nicht die große Show. Leon Winscheid ist Wirtschaftspsychologe und Unternehmer. Sie haben sich selbstständig gemacht mit einem Partyschiff im Hafen von Münster. Wann waren Sie zuletzt auf dem Schiff?
Ich bin eigentlich permanent da, deswegen kann ich es gerade gar nicht so genau sagen. Vor 2 Tagen oder sowas haben wir neue riesige Überseecontainer geliefert bekommen, wo wir unsere Sachen drin lagern, und da war ich auch viel auf dem Schiff wieder. Sind eigentlich die ganze Zeit da. Wenn du hinten fertig bist mit Streichen, kannst du vorne wieder anfangen. Das Schiff ist 1 Jahr älter als die Titanic und es fährt noch, aber das heißt viel Arbeit. Und wir haben zum Glück ein großartiges Team, weil ich bin handwerklich maximal so knapp über Durchschnitt, wenn überhaupt, begabt, aber nicht wirklich. Und deswegen bin ich froh, dass ich dann da nicht alleine mit bin, aber wir sind viel am Schiff.
Sie wollen aber nicht, dass dieses Schiff ausschließlich nur gemietet wird, um Partys zu feiern, sondern Sie wollen als Unternehmer auch, und das ist Ihnen besonders wichtig, gesellschaftlich Verantwortung übernehmen. Inwiefern haben Sie das denn mit diesem Schiff machen können?
Also als ich diese ganze Kohle mit 26 von Günther Jauch über den Kopf geschüttet bekommen habe, war das natürlich erstmal ein total besonderer Moment. Es hat aber auch mir klar gezeigt, dieses Glück, was ich dann damit hatte, das kann nicht jeder haben. Und ich glaube, dass wir dann daraus aus dem Geld sogar noch eine Firma machen konnten, die jetzt soweit funktioniert. Das ist dann nochmal größeres Glück gewesen. Und dann zu sagen, Moment mal, es war nicht jeder wie ich in der glücklichen Position, schon alleine in Deutschland geboren zu sein, soweit gesund zu sein und dann auch noch Eltern zu haben, denen es wichtig ist, dass man seine Hausaufgaben macht und die eine Klassenfahrt bezahlen können. Da denke ich dann einfach, kann man versuchen, vielleicht bei anderen Leuten dann was zu ermöglichen oder was zurückzugeben, wo das nicht der Fall ist. Und deswegen haben wir eine ganze Reihe von Initiativen immer bei uns auf dem Schiff. So für uns das Wichtigste ist eigentlich unsere Aktion Rückenwind. Im Rahmen dessen versteigern das Schiff regelmäßig. Also zum Beispiel jetzt letztens für die Aktion Lichtblicke, wo Radiosender versuchen, Familien in Nordrhein-Westfalen zu helfen. Und da kann dann das Schiff für viel Geld ersteigert werden. Wir stellen dann die Crew, das ganze Schiff so weiter, und dann fahren wir damit Geld ein.
Und gerade auch bei dieser Aktion Rückenwind geht es darum, Jugendlichen zu helfen, Jugendliche zu unterstützen. Warum liegen die Ihnen so besonders am Herzen?
Also erstmal bin ich jetzt gerade erst 30 geworden. Das heißt, ich sage jetzt einfach mal, ich fühle mich manchmal da noch zugehöriger als zu den erwachsenen Alten, obwohl mir klar ist, dass das wahrscheinlich eigentlich nicht so ist. Und dann habe ich das Gefühl, dass wenn ich mir die Probleme der Welt angucke, die Erwachsenen da ganz schön viel, ganz schön falsch machen und das irgendwie mit so einer Art Bewusstsein, weil es ist uns ja allen klar, dass es so nicht weitergehen kann, wie wir es machen. Und die jungen Menschen stellen die richtigen Fragen. Also Greta Thunberg zum Beispiel, diese Aktivistin aus Skandinavien, die mit dem Zug zum Weltklimagipfel reist und dort richtig auf die Kacke haut, sage ich jetzt mal auf gut Deutsch. Vor der habe ich größten Respekt. Und dass sich dann deutsche Politiker hinstellen und das anzweifeln und sagen, liebe Schüler, geht am Freitag in die Schule, statt gegen den Klimawandel zu demonstrieren, das macht mir Sorgen. Denen sage ich, macht ihr mal erstmal eure Hausaufgaben.
Ja, aber ist das nicht auch richtig, auch anzuzweifeln? Das ist ja auch eine Übernahme von Verantwortung, zu sagen, uns ist ein Bildungssystem wichtig, uns ist es wichtig, auf die Probleme dahinter hinzuweisen, vielleicht sich selbst gar nicht so wichtig zu nehmen und sich medial so in den Vordergrund zu drängen. Da kann man ja auch viele kritische Fragen stellen.
Total. Also ich will auch jetzt nicht einfach sagen, dass man die Schüler oder junge Menschen aus der Verantwortung nehmen kann, weil wer dann mit dem Flieger übers Wochenende für die Abifahrt mit Ryanair nach Portugal fliegt, so wie ich persönlich auch mitunter mit Billigfliegern irgendwie mal in die Sonne fliege, der muss sich immer sofort auch an die eigene Nase fassen. Also ich glaube, dass da alle Generationen was zu beitragen können. Nur ist es trotzdem so, dass die Generationen, die vielleicht schon seit 50, 60 Jahren auf diesem Planeten leben, schon mal mehr falsch gemacht haben als die Leute, die erst seit 15 Jahren da sind.
Und dennoch geht es vermutlich nur miteinander und nicht sich gegeneinander
auszuspielen. Davon bin ich fest überzeugt, ja.
Sie sind auch, das ist jetzt ein langer Titel, Botschafter des jungen Mittelstands des Bundesverbands mittelständischer Wirtschaft. Welche Aufgabe ist damit verbunden?
Na, also die Aufgabe ist im Prinzip zu sagen, es gibt Mittelstand eben nicht nur, wie man das kennt, dass da irgendwelche alten Herren um die 50 mit BWL-Stüben Sachen machen, sondern es gibt da eben auch junge Leute, die entweder nachwachsen, weil sie in der Familie sind oder weil sie sich was ganz Neues aufgebaut haben. Also ich habe die riesige Freude, dass wir auf unserem Schiff in Münster unglaublich viele Firmenfeiern veranstalten und so kommen da ganz interessante Kontakte zustande. Ich werde ganz oft zu Firmen eingeladen für Vorträge und da merkt man dann, was da eigentlich hintersteckt, was das bedeutet, dass eine Wirtschaft wie die deutsche so sehr vom Mittelstand abhängt. Und beim jungen Mittelstand geht es eben nochmal darum, die nächsten Generationen sich anzugucken. Also es ist ein tolles Netzwerk, dessen Teil ich dort sein darf. Ich muss gestehen, ich weiß gar nicht, ob ich den Titel offiziell noch habe, aber die Leute drumherum, mit denen ist man in Kontakt und das ist spannend.
Ja, nur 0,7% der Unternehmen in Deutschland sind Großunternehmen, alles andere ist Mittelstand. Wenn Sie sich jetzt als mittelständischer Unternehmer etwas wünschen dürften von der Wirtschaft, was wäre das?
Ich würde mir Vereinfachungen wünschen, das tut wahrscheinlich fast jeder. Also wenn ich mir angucke, wie viel wir bei uns im Büro mit dem Abheften von Quittungen, Kassenbons und all dem Kram beschäftigt sind, habe ich das Gefühl, da könnten wir wirklich Besseres mit der Zeit anfangen.
Geht das nicht digital?
Ja, aber es hilft nicht. Wir scannen es ein und dann muss es trotzdem irgendwo hingeschickt werden und so weiter und abgeheftet und geordnet. Und das Original des Belegs braucht man trotzdem noch. Also ja, es ist schon vielleicht besser als früher, aber es ist trotzdem noch Wahnsinn. Und was ich mir wirklich wünschen würde, ist, dass ich das Gefühl habe, dass das, was besteuert wird, falsch ist. Also ich möchte gar nicht weniger Steuern zahlen, darum soll es nicht gehen, sondern ich habe das Gefühl, dass wenn ich höre, Großunternehmen wie Facebook, vor allem diese digitalen Konzerne an diesen ganzen Steuern vorbeikommen, die wir bezahlen, womit wir Infrastruktur in Städten erhalten als Gewerbesteuer, dass das so einfach zum Gehen geht, indem ich einfach meinen Sitz in Irland anmelde, da ist es ein bisschen billiger und dann erbringe ich die Leistung zwar in Deutschland, aber zahle meine Steuern im Ausland oder gar nicht, das macht dann sauer und ich glaube, das macht viele Leute sauer und das ist etwas, wo ich mir wünschen würde, dass dort rigoroser gegen vorgegangen wird.
Ja, die große Ungerechtigkeit, die dann für Unternehmen dann auch herrscht. Wie entstand die Idee, überhaupt dieses Unternehmen an den Start zu bringen? Gab es da irgendeine verrückte Party-Idee, überhaupt so ein Partyschiff dann auf die Beine zu stellen?
Also als ich ungefähr 17 war, habe ich mich selbstständig gemacht. Damals, das durfte ich ja da theoretisch noch gar nicht, weil ich gar nicht geschäftsfähig war, habe es trotzdem gemacht, mit 18 sofort mit dem Bus in Solingen zum Gewerbeamt und diesen Schein geholt. Und seitdem bin ich in verschiedenen, sage ich mal, Setups selbstständig gewesen. Am Anfang vor allem Werbung. Also ich habe Flyer und Visitenkarten für Döner Buden und Nagelstudios und Fahrschulen und sowas in Solingen gemacht. Kleinste Kunden, aber tolle erste Kontakte, tolle erste Berührungsfelder zur Wirtschaft. Dann wurde das etwas mehr, als wir in Münster angefangen haben, Partys zu organisieren, Studentenpartys. Wir haben 200 bis 250 Stück pro Jahr gemacht mit 50, 60.000, also war riesig, 50, 60.000 Studis, die pro Jahr zu uns gekommen sind. Und dann war immer der Eindruck, wir wollen Neues machen, wir wollen besondere Locations bieten und Münster hat so viel Wasser, aber kein Schiff.
Und da war die Idee geboren. Wie weit kann man mit dem Schiff denn jetzt eigentlich fahren?
Wir haben es aus Holland. Das heißt, grundsätzlich ist das Kanalsystem in Münster ganz Europa angeschlossen. Das Problem ist, dass wir so viel Nachfrage in Münster haben, dass wir uns freuen, dass wir jeden Tag ausgebucht sind, oft zweimal am Tag. Und deswegen es noch nicht mal, was wir gerne täten, nach Osnabrück geschafft haben.
Okay, also der Hafen von Münster ist auch schön, halten wir an dieser
Absolut.
Stelle fest. Welche Eigenschaft als Unternehmer ist für Sie denn ganz besonders wichtig?
Also ich würde sagen, dass ich ein kreativer Vollchaot bin. Das kann sich ein bisschen bedingen. Ich weiß aber nicht, ob es das immer muss. Also Kreativität ist bei mir persönlich der Treiber. Mein Kopf sprudelt über vor Ideen. Ich habe zu Hause unter der Schreibtischunterlage so ein Zettelchen, wo ich Geschäftsideen draufschreibe. Oft reicht da ein Satz oder ein Wort und dann habe ich 1000 neue Firmenideen und ich kann sie längst nicht alle umsetzen, aber die Ideen sind da und das ja ist so.
So nach dem Motto, Ordnung ist das halbe Leben, Chaos ist die andere Hälfte? Ist das so ein Prinzip?
Bei mir ist es noch mehr als die Hälfte. Aber ja, Chaos ist wahrscheinlich, Ordnung ist 10% und 90% ist Chaos bei mir leider. Zum Glück habe ich Leute mit mir zusammen in der Firma, die sehr, sehr viel anders strukturiert sind und das ergänzt sich.
Wir wollten auch darüber sprechen, ob denn mal was schiefgegangen ist. Bringt denn eher die Ordnung oder das Chaos etwas zum Fallen?
Nee, bei mir Chaos. Also ich bin so der Typ, wieder jetzt gestern die Zahnbürste vergessen, das ist dann noch vielleicht halb so wild, aber ich verpasse auch mal den Zug oder fahre mit dem Zug in die falsche Richtung und komme dann nicht zum Termin, wo ich eigentlich hätte hingewollt. Also da muss ich sagen, wenn Sachen bei mir schief gehen, dann wegen Chaos und nicht wegen Ordnung.
Und gab es mal so unternehmerisch wirklich auch einen ganz schwierigen Moment, wo Sie sagten, jetzt stehen wir an der Kippe, jetzt entscheidet es sich gerade, in welche Richtung es gehen wird?
Es gab am Anfang ganz viel Zweifel, ob wir das mit dem Schiff machen sollten. Also man muss sich das so vorstellen, da ist dann die Bild-Zeitung, die einen auf die Titelseite packt. Da ist dann T-Online, die berichten, wenn man in einen Nagel tritt oder dass man Schuhe noch im Schlussverkauf kauft nach diesem ganzen Millionenwahnsinn. Also man ist irgendwie medial plötzlich...
Es löst ja auch einen Druck aus.
Man wird da total dargestellt. Davon haben wir sehr profitiert, deswegen will ich mich nicht beklagen. Aber trotzdem, genau, ist ein unglaublicher Druck da. Und gleichzeitig war jeder, der so, ich sag mal, Mentor für mich war oder wichtig für mich war, hat gesagt, lass das sein. Kauf dir eine Doppelhaushälfte in Münster irgendwo, dann ist das Geld sicher investiert und dann hast du Ruhe. Du hast keine Ahnung von Schiffen und auch nur bedingt von Gastronomie und wir haben gesagt, wir machen das trotzdem. Und da war es wirklich so, dass ich sagen würde, es stand auf der Kippe. Also es gab viele Momente, wo wir gedacht haben, nö, komm, war zwar versprochen, war mal irgendwie angesagt, aber wir machen es nicht, das wäre der faulere Weg gewesen. So ist es ein unglaubliches Abenteuer gewesen, von dem wir vorher nicht wissen konnten, dass es so gut klappt. Heute bin ich riesig, riesig glücklich.
Wie haben Sie sich denn auch Unterstützung und Hilfe geholt? Was sind für andere junge Unternehmer vielleicht gute Anlaufstellen?
Für mich ist ganz wichtig, dass man aufhört zu planen. Also wir gehen, wenn man sich das mal vor Augen führt, mit einem Gedankenkonstrukt ins Leben. Das fängt so an, man hat irgendeine Art von Kindergarten oder Vorschule und idealerweise fängt man da heute schon an, Englisch zu lernen, weil man ja vorbereitet werden soll auf die Schule. Dann kommt die Schule, die bereitet einen vor aufs Abitur, dann kommt das Abitur, das bereitet einen vor aufs Studium, dann kommt das Studium, das bereitet einen vor aufs und so weiter. Also man ist irgendwie nie da. Und dann macht man sich irgendwie, muss man ja auch schon sehr früh Pläne fassen, auf welche Schule will ich denn? Und will ich so ein gutes Abitur machen, dass ich vielleicht Medizin studieren könnte sogar und so weiter. Und da sage ich, aufhören damit. Aufhören damit. Denn dann kommt jedes Mal, wenn man von diesem Plan ein bisschen abweicht, einem das vor wie Scheitern. Ich meine damit nicht, dass man planlos oder sogar ziellos durchs Leben geht, aber man muss sich immer vor Augen führen, die Zukunft kennen wir nicht und kleinste Sachen können so viel verändern. Wenn ich dann einen starren Plan habe oder Vorgaben von den Eltern oder gesellschaftliche Zwänge und daraus nicht ausbrechen kann, weil vielleicht sich eine bessere Idee auftut oder ich einfach merke, das gefällt mir nicht, dann ist das ganz falsch. Dann ist das wie ein Korsett, das einem die Luft abschnürt. Und deswegen an junge Leute von mir immer der Tipp, aufhören, sich zu sehr an Plänen festzuklammern.
Man kann sich ja viel abgucken von der älteren Generation, man kann davon lernen, man kann auch Dinge anders machen. Wo, sagen Sie, sind Sie ganz anders als die ältere wirtschaftliche Generation?
Also da will ich mir gar nichts anmaßen, weil ich bin immer der Meinung, dass Austausch in beide Richtungen geht. Also ich habe ganz großartige Mentoren, die seit 30 Jahren im Business sind, aber das erlebe ich dann auch mal wieder, die gucken sich auch Sachen von uns ab und das finde ich spannend. Für mich ist wichtig, dass wir bei uns in der Firma, glaube ich, eine Art von Kultur versuchen zu leben, in der Weiblichkeit ein Thema ist und dabei meine ich ganz wichtig, nicht, dass es darum gehen muss, dass wir nur Frauen in Führungspositionen haben oder sowas, das ist ja gar nicht der Fall. Es ist zwar sehr viel bei uns der Fall, aber gar nicht nur, sondern dass man das, was klassischerweise weiblich assoziiert ist, also dieses, man hat auch ein Leben neben der Arbeit, man kann sich um Angehörige kümmern. Wir fänden es toll, wenn bei uns jemand ein Kind bekommt und das mit Job und Familie versucht, unter einen Hut zu bekommen und nicht irgendwie würden das als Problem sehen. Das ist für mich Weiblichkeit im Beruf, aber, und das ist mir ganz wichtig, das betrifft und geht aus meiner Sicht auch junge Männer an und vor allem junge Männer, die ich kenne, die in große Positionen versuchen aufzustreben oder das vielleicht schon zum Teil nahezu schaffen, die haben diese Ansprüche und dazu sagen, wir bringen Weiblichkeit in Führungskultur rein, das ist etwas, was wir sehr versuchen.
Dann sprechen Sie sich also dafür aus, dass die alten Rollenbilder im Grunde auch bestehen bleiben dürfen, denn ansonsten passiert es ja auch sehr häufig, wenn Sie die Weiblichkeit ansprechen, dass die verloren geht, wenn Frauen in Führungsrollen kommen, stellt man plötzlich fest, die werden ganz hart und eignen sich männliche Rollenbilder ein, die eigentlich mit der Weiblichkeit nichts mehr zu tun haben.
Für mich ist immer, dass man sich von dem Gedanken freimachen muss, irgendwelche Stereotype oder Vorurteile loswerden zu können. Diese Sachen sind so tief in uns drin, dass ich sage, das ist ein Kampf gegen Windmühlen. Klar, das ist keine Ausrede, um sich mit irgendwas auszuruhen, sondern man muss sich dessen bewusst sein und dann versuchen, und das ist anstrengend, immer dem entgegenzuwirken. Also ich behalte im Prinzip das Problem in mir drin, das muss mir klar sein, aber ich kann etwas dagegen tun. Und dabei geht es dann für mich eben nicht darum zu sagen, ich möchte nicht mehr, dass eine Frau eine Männlichkeit an den Tag legen darf oder ein Mann, eine Weiblichkeit, das ist mir um echt sein völlig egal, aber ich möchte, dass in einer Führungsposition beides möglich ist. Und aktuell ist es so, dass Chefsein in Deutschland Mannsein heißt.
80% der Auszubildenden werden im Mittelstand ausgebildet. Jetzt haben wir einen akuten Fachkräftemangel. Wie sieht das bei Ihnen im Unternehmen aus? Haben Sie auch Probleme, Leute zu finden?
Wir haben das große Glück, dass wir unfassbar viele Bewerbungen bekommen. Das liegt, glaube ich, auch daran, dass wir ein Berufsfeld anbieten, Eventmanagement. Das hätte es wahrscheinlich vor 20 Jahren, zumindest unter dem Titel, noch nicht nicht gegeben. Und ich finde das einerseits total großartig, weil wir wirklich tolle Köpfe dadurch bekommen. Andererseits finde ich es kritisch, wenn alle Influencer, Storyteller oder YouTuber werden wollen, ja, dann wird halt eben keiner mehr Klempner oder Bäcker. Und da würde ich mir wünschen, dass das Handwerk und das vielleicht klassische Berufe und die wertvollen Dinge, die diese Berufe mit sich bringen, nicht in Vergessenheit geraten.
Wenn Sie jetzt zwei Geschäftsführerinnen eingestellt haben, Sie machen sich ja irgendwann auch überflüssig wahrscheinlich, ne?
Wenn ich es nicht schon bin bei uns in der Firma, dann doch spätestens seitdem wir eben also ein Team haben, das wirklich so gut funktioniert, dass ich jetzt gerade hier sitzen darf, während bei uns in der Firma das Telefon die ganze Zeit klingelt, weil Leute Tickets fürs Schiff bestellen möchten. Das Schiff fährt am Gelände, Container umgebaut werden, also unglaublich, der Laden brummt und ich eben nicht da bin. Und das ist doch für mich eine ganz wichtige Einsicht gewesen, zu sagen, Moment mal, erstens, was man ja als Chef, glaube ich, viel zu schnell denkt, ich kann es ja am besten, stimmt nicht. Und zweitens gibt es da Leute, die es vielleicht sogar noch besser können. Und da würde ich sagen, auch wenn es schwer fällt, zurücktreten und zu sagen, Leute, jetzt kommen die ans Ruder, die vielleicht dann schon wieder die neue Generation sind und die auch neuen Wind reinbringen. Das funktioniert bei uns gerade richtig gut. Und ich glaube, da muss man sich als Unternehmer ein bisschen locker machen.
Der neue Wind mit Leon Windscheid, dieses schlechte Wortspiel gönne ich mir jetzt noch zum Schluss und sage herzlichen Dank für den Besuch in SWR2.
Sehr gerne, mich hat's gefreut. Bis dahin.
Eins gehört.